Hallo liebe Leute da draußen, wo auch immer ihr seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Erzähl mir mehr. Diesmal wieder mit Christopher.
Hallo liebe Sarah, hallo liebe Hörerinnen. Ich freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen.
Ich freue mich auch total, vor allen Dingen, weil du dran bist. Ich kann mich hier entspannt zurücklehnen und überraschen lassen. Womit denn?
Das klingt so gefährlich, als wäre das so eine Last, dass ich dran bin. Eigentlich macht mir das einen großen Spaß.
Ja, soll's doch auch.
Ja. Ganz genau. Also, wir hatten ja eine Folge zum Thema Cover und Albencover insbesondere. Und da möchte ich nochmal ein bisschen anschließen, nachdem du uns das letzte Mal 4 KünstlerInnen und 4 verschiedene Cover vor allem vorgestellt hast. Mit den passenden Alben habe ich heute dasselbe gemacht.
Cool.
Und ich glaube, es wird wild. Zumindest wird es sehr experimentell und wir können mal wieder herzlich über die Frage, über das Thema Konzeptalbum diskutieren.
Oh, ich lieb's.
Aber anders als du das letzte Woche gemacht hast oder beim letzten Mal gemacht hast, ich kann dir nicht so viel Auswahl geben. Ich habe so ein bisschen eine Reihenfolge vorbereitet. Und die einzige Option, die ich dir geben kann, ist, ob du mit dem ganz schwierigen, ganz harten anfangen möchtest oder ob du sanft einsteigen möchtest und das ganz Schwierige dann als zweites genießen möchtest.
Nee, gleich voll in die Fresse, bitte.
Okay. Dann schick ich dir jetzt ein Cover zu und das schaust du dir erstmal an.
Okay. Alles im grünen Bereich. Moment, das muss ich mir groß machen. Ist das unscharf oder muss das so? Also ich sehe eine weiße Fläche mit oben so einen halb angenagten oder abgebrochenen grünen Balken und in der Mitte auch nochmal so ein grünes Rechteck wieder mit weiß drauf. Sieht so aus, als wäre da irgendwie Farbe verlaufen, weiße Farbe.
Genau.
Als hätte man da mal so einen Schneeball drauf gekriegt.
Genau. Mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Da ist auch keine Schrift drauf. Das ist in deinem Exemplar jetzt ein bisschen unscharf, aber das ist auch in der Realität nicht wirklich so, dass man da mehr erkennen könnte. Der Künstler, der dieses Album veröffentlicht hat, arbeitet sehr seriell und es ist das 10. Album zu einem spezifischen Thema. Das Album heißt Culvert. Und Culvert ist sozusagen der Abwasserkanal. Vielleicht soll das sehr schlecht aufgenommene Foto eines Abwasserkanals sein, weiß ich nicht. Aber viel entscheidender ist, das Album hat einen Untertitel und der Untertitel heißt No Input Mixing Board Number 10.
Das beschreibt schon die Machart.
Genau, das ist nämlich das Instrument, beziehungsweise das ist, ja, ich würde sagen, das Konzept, das der Künstler verfolgt. Der Künstler heißt Toshimaru Nakamura, ist ein Japaner und er spielt aus.
Wundert's mich nicht.
Er spielt ausschließlich mit sogenannten No-Input-Mixing-Boards, also das heißt, er nimmt klassische Mixer, wie sie in der Tontechnik verwendet werden, und betreibt die mit Feedback. Also der verbindet Eingänge mit Ausgängen, Effektkanäle mit Eingängen und Ausgängen, sodass es immer schön.
Ah, ja, ich habe das schon mal, ich weiß, dass es das gibt. Ich hatte bisher nicht das Bedürfnis gehabt, das meinen Ohren vorzustellen, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Genau.
Und also so ein bisschen random gucken, was passiert an Geräuschen und die dann in eine Form zu bringen oder auch nicht?
Ich glaube, das diskutieren wir, nachdem wir ein Stück gehört haben, mal, weil das ist der interessante und entscheidende Punkt dabei, genau. Also ich würde ein Stück anspielen und zwar spielen wir das Stück, also die Titel sind alle durchnummeriert auf dem Album und auf dem Album sind vor allem die Nummern in den 60ern vertreten und wir spielen das Stück NIMB Nummer 67.
Okay.
Thank you. Ja, genau, Sarah. Was hat es denn bei dir ausgelöst?
Pass auf, Achtung, jetzt kommt ein Satz in Futur 2.
Okay.
Ich bin gespannt, was du beim Schneiden damit gemacht haben wirst. Weil ich habe ja jetzt unterwegs nicht umsonst gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr hören, weil du kriegst das ja in einer Minute oder anderthalb, was wir da quasi der GEMA zugestehen, gar nicht eingefangen. Weil das ja lange braucht, um sich zu entwickeln, um sozusagen unterschiedliche Aspekte dieser Klangkunst aneinander zu reihen, sodass es irgendwie ein Erlebnis gibt.
Ja, ich bin auch gespannt und ich werde einen Weg finden. Aber vielleicht können wir das trotzdem in Sprache so ein bisschen zusammenfassen oder vielleicht kannst du mal sagen, was löst es bei dir oder was fühlst du, wenn du sowas hörst?
Also ich glaube am ehesten Neugier, what comes next? Weil das war ja so am Anfang, so ein bisschen hat es dich eingelullt, weil du gedacht hast, okay, ich weiß jetzt, was kommt. Dann hattest du gleich erstmal irgendwie so ein bisschen einen Rhythmuswechsel gehabt, was dich irritiert hat. Und dann setzt sich das ja fort, dass da immer mal so ein bisschen sich was ändert. Also so diese Noise-Geschichten, die ich dir vorgestellt hatte, Pharmakon zum Beispiel, das war ja so ein bisschen beständiger. Hier musst du ja, also das ist nichts zum Einlullen. Das ist ja tatsächlich was zum aktiv mit dabei sein. Ich fand es trotzdem total angenehm. Also ich habe gedacht, das sind bestimmt so Störgeräusche, aber insgesamt funktionieren die für mich ziemlich gut.
Ja.
Also ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Abwaschen anhören wollen.
Ich kann dir
vielleicht eher am Abwaschen, das weiß ich nicht. Ich
kann dir verraten, dass es da besonders gut funktioniert. Weil man damit, okay. Also zumindest für mich, weil ich da mit meinem Kopf so mich auf die Musik konzentrieren kann, weil das Abwaschen nicht wichtig ist. Aber das ist eine gesonderte Geschichte. Wir machen nochmal eine Folge zum Abwaschen. Also was vielleicht so ein bisschen das Interessante ist, der Künstler hat erst sehr spät dazu gefunden. Und zwar kommt er aus dem Free Jazz und aus der freien Improvisation. Und hat da viele Jahrzehnte, also bestimmt 20 Jahre, in ganz verschiedenen Kombos gespielt, hat ganz viel live gespielt, hat teilweise als Session-Musiker ganz viele Sachen mit eingespielt. Aber ist eben sehr versiert im Improvisieren und im Reagieren auf die Situation. Und er hat.
Und er weiß, wie Musik funktioniert, habe ich so den Eindruck.
Ist sehr gut. Also der ist ausgebildet und weiß, wie Musik funktioniert. Und experimentiert jetzt nicht nur frei. Also alles, was wir da hören, und deswegen ist das auch so interessant, dass das schon das 10. Album mit diesem Thema ist. Mhm. Also er arbeitet da sehr konzentriert, sehr seriell. Also so wie wir das aus dem Bereich bildende Kunst so ein bisschen kennen und auch hier schon mal besprochen haben, da ist er sehr dabei, das auszuloten. Also das ist so Forschung und Ausloten von, ich würde sagen, den Grenzen des Hörbaren irgendwie. Aber mit Intention. Und das, finde ich, hört man diesen Stücken oder dem Album, also ich besitze nur das eine Album, aber hört man auch an, weil da für mich ganz viel Musikalität drin ist. Wie du sagst, da sind Rhythmen drin, die immer mal wieder auftauchen, mal wieder weggehen. Da sind Unterbrechungen drin. Also es ist jetzt nicht nur ein reiner Teppich aus Noise, finde ich.
Also es genauso hat sich's angehört. Also überhaupt nicht wie, wir gucken mal, was passiert. Sondern dass da durchaus eine Absicht dahinter steckt. Und ich glaube, das macht es am Ende, wer sich da drauf einlassen will, auch gut hörbar.
Genau. Und so geht er eben auch an die Sache ran. So experimentiert er auch, wenn er live unterwegs ist. Was aber auch ganz interessant ist nochmal, um vielleicht den Bogen zum Cover zu spannen. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme rauszufinden, was das sein könnte oder zu beschreiben, was das sein könnte. Weil wir versucht haben, irgendeine Assoziation zu finden. Und die gibt es wahrscheinlich nicht. Aus seiner Wahrnehmung, das fand ich ganz spannend, hat er im Interview mal gesagt, er versucht, alles Persönliche und alle Assoziationen rauszunehmen, sodass nicht mehr er das Instrument spielt, sondern ja, er leitet das Instrument eigentlich nur noch. Das Instrument spielt eigentlich alleine. Und da ist von ihm als Künstler, so behauptet er oder so seine Geschichte dazu, da ist seine Emotion nicht mehr drin. Alles, was dann noch emotional passiert, sagt er oder so seine Theorie, passiert dann bei uns als HörerInnen an Emotionen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das eben auch mit diesem sehr reduzierten Cover so ein bisschen einhergeht, finde ich.
Aber, also ich glaube, dann wirst man, glaube ich, ganz schnell philosophisch, da bräuchte ich jetzt dringend Getränk dazu. Du kannst deine Emotionen doch gar nicht rauslassen, weil jede Entscheidung, die du triffst, also ist es das so, dass der sich was hinbastelt und dann laufen lässt? Weil das haben wir ja gerade besprochen, macht er ja nicht.
Ja.
Sondern der greift ja in diesen Prozess ein.
Genau, deswegen habe ich das auch so ein bisschen in Anführungsstrichen versucht zu zitieren, das ist seine Wahrnehmung davon. Ich finde das eine spannende Konzeption und natürlich kann man die aber sehr gut kritisieren, weil ich finde auch, dass da ganz viel von ihm drin ist, weil natürlich greift er aktiv ein. Also er schaltet das Gerät an, damit fängt es schon an. Und gleichzeitig steckt er natürlich Kabel. Also er verbindet Eingänge, Ausgänge miteinander, die vorher nicht verbunden waren, trifft damit Entscheidungen. Und vor allem würde ich argumentieren, mit seinem Hintergrund in der Improvisationsmusik hört er natürlich sehr aktiv und reagiert auf das Gehörte. Also auch wenn er nicht bei jeder, also sag mal, wenn du eine Gitarre spielst, wie er das vorher gemacht hat in einem Improvisationssetting und du hörst was, dann hast du sehr gezielte Möglichkeiten, darauf zu reagieren, weil du das Instrument kennst und spielen kannst. Das ist in seinem Fall jetzt hier ein bisschen schwieriger, weil er nicht bei jeder Änderung vorhersehen kann, wie die sich anhört. Aber er kennt dieses Instrument so gut und seit so vielen Jahren, dass er schon gezielten Einfluss nimmt. Also von daher, ich würde das auch so in Frage stellen. Aber vielleicht, also das eine kann ja trotzdem existieren. Ne? Also dass seine Wahrnehmung also selbst, so ist.
Na, selbst wenn du sagst, er weiß im Einzelnen nicht immer ganz genau, was passiert, wenn er was auch immer tut. Ne? Aber Rhythmik und der Zeitpunkt in der Änderung ist ja trotzdem von ihm bestimmt, nach seinem musikalischen Gefühl auch.
Genau. Also das meine ich ja. Also er nimmt da schon sehr aktiv Einfluss, wenn auch nicht im klassischen Sinn, wie man das in einem Instrument vielleicht macht. Und auch nicht in diesem klassischen Sinn, dass man dann eben mit, in Anführungsstrichen, musikalischen Handlungen, also sprich Noten oder Akkorden reagiert oder eben mit Rhythmen reagiert, sondern es ist vielmehr so ein ja, in die Bahn leiten von etwas, was von alleine zwar losläuft, aber ja, modifiziert es dann schon unterwegs. Also würde ich schon sehr so sehen.
Hast du eine Vorstellung davon, also wie das technisch aussieht? Hat der dort einfach nur ein Steckbrett, wie man, was weiß ich, im Unterricht hatten, als wir gelernt haben, wie man wie ein Stromkreis funktioniert? Oder was geht da vor sich?
Ja, also ich kann dir das sehr genau erklären, weil ich damit selber schon mal experimentiert habe. Also du weißt, wie so ein normaler Audiomixer aussieht, so ein Mischpult. Und das ist im Prinzip ist das, dass du hast oben ganz viele Eingänge, wo deine Kanäle reinkommen. Also sagen wir mal Instrumente, Gitarren, Bass, Mikrofone vom Gesang oder Schlagzeug. Und dann hast du ja Feder, Drehregler und alles Mögliche, um da jetzt zum Beispiel Klangformung zu machen, um etwas lauter oder leiser zu machen oder bestimmte Frequenzen zu beeinflussen wie im Equalizer. Mhm. Und dann gibt es meistens ein paar Ausgänge, um zum Beispiel Effektgeräte anzusteuern. Und da schleifst du dann das Signal 1:1 aus und kannst aber auch wieder in einen separaten Eingang wieder einschleifen. Und genau das nimmt er. Also er nimmt diese Ein- und Ausgänge, das sind, wie du sagst, so Steckverbinder, also Monoklinkenverbinder, für die es interessiert. Genau, und da steckt er dann Kabel rein und weiß mittlerweile durch Erfahrung, was wann passiert, wenn er was miteinander verbindet, wo sich was aufschaukelt, wo sich ein Feedback ergibt. Ist ein bisschen so, wie wenn du eine Gitarre direkt an Gitarrenverstärker hältst, dann entsteht ja auch so ein Fiepen oder so ein Feedback. Oder wenn du ein Mikrofon nah an einen Lautsprecher gibst. Genau, das macht er quasi mit Kabeln.
Und das Witzige ist, es erinnert mich wirklich massiv an alte Aufnahmen, die ich kenne von Emerson, Lake & Palmer. Da schließt sich wieder auch so ein Kreis zwischendurch. Die haben das in den 70ern auch gemacht.
Ja.
Und haben sich da einfach durchprobiert, was passiert.
Genau, also es ist ein Experimentieren und bei ihm eben ein sehr gezieltes Experimentieren und glaube ich auch ein exzessives Ausloten, was die Grenzen sind. Vielleicht auch so ein bisschen das Forschen zwischen Mensch und Maschine an der Stelle, wo es irgendwie sehr roh ist.
Ich finde es total spannend. Also am spannendsten finde ich, glaube ich, an der Stelle tatsächlich, dass ich sage, das kann man sich anhören. Das muss man jetzt nicht nach 5 Minuten freundlich sagen, schön, dass ich es mal gehört habe.
Ja.
sondern das ist tatsächlich, wo ich sage, das hält man aus. Und dadurch, dass ja immer so Kleinigkeiten passieren oder manchmal auch Großigkeiten, bleibt das interessant. Also du hörst zu. Es ist vielleicht war Abwaschen ein schlechtes Beispiel. Autofahren ist, glaube ich, wäre an der Stelle nicht ganz gut. Aber spannend.
Ja, also ich komme tatsächlich zu diesem Album immer mal wieder zurück. Ich höre das, also das müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, es ist von 2021. Ich habe das auch relativ zeitnah damals gekauft und ich komme relativ regelmäßig dazu zurück, weil, wie du sagst, da gibt es immer was zu entdecken. Und es ist so ein bisschen Textur. Ne? Also das ist, hat an der Oberfläche was, das hat aber auch was, was ein bisschen im Hintergrund so wabert. Und also aus meiner Sicht sind da auch sehr viele Sachen dabei. Geht mir ganz genauso. Ich komme da immer mal wieder hin.
Aber was das jetzt mit dem Kanal zu tun hat, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht so ganz. Ich habe es versucht rauszufinden. Leider gibt es mit ihm nur ganz wenige Interviews und ganz wenig Material. Also das ist halt wirklich Nische. Ne? Also das ist ein Künstler, der tritt ab und zu mal vor so 20 Leuten irgendwo im Club auf, ist auch manchmal in Europa zu finden, aber sehr, sehr speziell. Also das ist nichts, der jetzt großen Musikmagazin irgendwie ein Interview gibt, wo man irgendwie relativ viel finden könnte, was ein bisschen schade ist. Es soll wohl die Analogie geben zu Wasser und wie Wasser sich durch die Kanalisation bewegt und was das für Geräusche macht und auch dieses von sich aus fließen. Und diese Wasseranalogie soll wohl was sein, was er damit verbindet. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau
sagen. Sagt der Mann, der keine Interpretation möchte.
Genau. Und es ist auch das einzige Album, was diesen Zusatztitel trägt. Alle anderen heißen einfach immer nur NIMB für No Input Mixing Board. Und
ja, genau. Okay. Ja, weil ich das fände ich ja an der Stelle quasi einfach dann auch stringent zu sagen, ich nummeriere die einfach nur durch und mache da, was weiß ich, ein jeweils anderes farbiges Symbol oder geometrische Form drauf.
Ja, ich glaube, er hat das nicht von Anfang an so geplant, dass das so eine krasse Serie wird. Zumindest sehen die alle ein bisschen anders aus. Die sind auch teilweise bei anderen Labels veröffentlicht, also die sind nicht alle nur auf demselben. Aber was er macht, ist die Tracks durchnummerieren. Also wie gesagt, die auf diesem 10. Album, die haben alle Nummern, die irgendwie in den 60ern sind. Oder fängt, glaube ich, bei 59 an und geht hoch bis, ich weiß gar nicht, 68, 69, irgendwie sowas.
Naja, das ist ja eigentlich nur konsequent.
Genau.
Unterscheiden sich die Titel denn drastisch?
Ja, sehr. Also das war jetzt ein Stück, was sehr viel, aus meiner Sicht, sehr viel Rhythmuselemente hat. Es gibt welche, die das überhaupt nicht haben. Also da gibt es eine große Bandbreite auf jeden Fall. Auch was die Frequenzbereiche angeht. Also das ist ja was, wo ich das Gefühl habe, sind eher tiefe Frequenzen drin. Was im Noise immer ein bisschen schwierig ist, weil man ja technisch eigentlich alle Frequenzen hat. Aber es gibt auch Songs, wo ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen hochfrequenter.
Okay. Wenn du sagst, er gibt ab und zu mal ein Konzert vor 20 Leuten, ich denke, seine CD-Absätze werden auch nicht so ins Astronomische gehen. Weißt du, ob der noch einen Brotberuf hat?
Kann ich dir nicht sagen. Also
okay.
Das, was ich gelesen habe, wie gesagt, ist er viel als Session-Musiker auch unterwegs gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Und hat eine sehr, sehr, also es gibt eine Wikipedia-Seite und er hat eine sehr, sehr lange Diskografie. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sein Brotberuf ist. Also, dass er einfach von Aufnahmen auf anderen, also bei anderen Produktionen damit Geld verdient.
Okay, aber halt mal fest, wir wissen es nicht genau.
Wir wissen.
Aber vermutlich davon nicht.
Ja, also ich weiß, auf dem Label, auf dem er veröffentlicht hat, sind, glaube ich, von dieser CD maximal 100 Stück erschienen.
Naja. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der technische Aufwand? Was würdest du denn einschätzen, sowas auch zu produzieren?
Ja, der technische Aufwand ist gering. Das kannst du, also wie gesagt, du bekommst einen Mischpult zwischen, also preislich von 30 bis 3.000 Euro alles. Also sagen wir mal, du kaufst ja jetzt für 300 Euro ein gebrauchtes Mischpult. Selbst eins für 30 Euro kannst du einfach sofort loslegen und das verbindest du mit deinem Computer, mit deinem Audio-Interface und dann kannst du das aufnehmen und mastern und mixen. Ja, und dann findest du ein Label Und die größten Kosten, die dann eigentlich damit haben, ist das Ganze eventuell nochmal nachzumastern oder überhaupt zu mastern und dann die CD produzieren zu lassen und die zu verschicken. Also ich glaube, ich habe für die CD damals irgendwie 15 Euro bezahlt und wenn die jetzt Produktionskosten, sagen wir mal 5 Euro die CD hatten und das 100 Mal, müssen die halt 500 Euro Vorfinanzierungen finanzieren, in der Hoffnung, dass sie das wieder reinkriegen. Also die Kosten sind nicht super hoch.
Nee, ich meine die jetzt auch, wie lang friemelst du dran, bis es so klingt, wie es klingt? Also ist das mal so ein tatsächlich erklärbar eine Feierabendbeschäftigung oder braucht man da richtig lang?
Na, ich glaube, ich schätze das so ein, dass man das schon relativ lange braucht, weil entgegen so landläufiger Meinung setzt man sie ja nicht hin, macht das Ding an und es macht irgendwelche quietschenden Geräusche und man nimmt es auf und ist fertig. Sondern da geht ja schon auch ein bisschen kompositorischer Aufwand rein. Auch wenn der, also gerade von jemandem, der musikalisch ausgebildet ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da kompositorische Arbeit hat. Und vor allem erstmal sehr viel Zeit mit diesem Instrument verbringt, um herauszufinden, was in etwa welche Töne produziert.
Mhm.
Und dann kommt es auf seine Arbeitsweise an, weiß ich nicht, ob er Sachen immer mal wieder aufnimmt und dann hinterher zusammenschneidet als Ganzes. Oder ob er Sachen immer mal wieder so als Skizzen aufnimmt und dann versucht, die nochmal wieder zu rekreieren und damit dann arbeitet. Also ich glaube, den Aufwand kann man schon relativ hoch treiben, je nachdem, was der eigene künstlerische Anspruch ist und so wie ich das einschätze, was er da macht, eben mit sehr viel Planung beziehungsweise mit sehr viel Intention reinzugehen, kann ich mir gut vorstellen, dass das zeitlich sehr viel Aufwand macht.
Okay. Also dann sind wir aber doch wieder dabei, dass die Sache eher subjektiv entsteht, als dass sie da aus dem Universum reingeflossen ist.
Naja, je nachdem. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht beantworten, wie sein künstlerisches Rangehen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben eine Mischung ist aus Intention, Planung und so ein bisschen dem Zufall. Und dass sich das vermischt, dass man das so genau nicht sagen kann, würde ich jetzt vermuten.
Hattest du jemals das Bedürfnis gehabt, die anderen neuen Platten auch zu kaufen oder zu hören?
Nö.
Okay.
Nee, ich hatte einfach, also ich fand das interessant, hab das eine Album, vielleicht kaufe ich mir mal noch ein zweites, aber ich finde, also was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich finde das interessanter, immer mal wieder hin zurückzukommen, aber es ist ja jetzt keine Musik, wo ich zu tanze oder wo ich so das Gefühl habe, okay. Und gleichzeitig gibt es auch noch super viele andere super spannende experimentelle Künstler. Und ja. Also kurze Antwort, nein.
Aber es gibt tatsächlich so ein bisschen ein Bild, auch wenn es vielleicht sogar ein bisschen bunt ist, aber dieses weiße Flöckchen da in der Mitte, das ist vielleicht genau das, dass man das gar nicht zuordnen kann, wie das da hingekommen ist. Also vielleicht auch wie die einzelnen Geräusche da irgendwo hinkommen.
Da bin ich schon überzeugt, dass diese Einheit aus Cover und Musik, dass das mit Planung ist und dass man sich da, dass er sich dabei was gedacht hat. Ich würde aber so langsam den Bogen spannen. Und zwar legen wir jetzt nochmal einen relativ radikalen Wechsel hin. Wir bleiben aber zumindest in Japan. Und zwar sende ich dir jetzt noch ein Cover zu.
So, andere Farben. Of the Sun. Okay, Orient of the Sun. Echo. Also das sieht so aus, als wäre da irgendwie eine Banderole drüber über ein eigentlich sehr streifiges Bild. Also wir fangen nochmal an. Es gibt so eine Künstlerin, Agnes, ach, habe ich vergessen, vergiss es. Die hat einfach nur Streifen auf Bilder gemalt und es ist trotzdem super poetisch und schön. So ein bisschen sieht das so aus. Also es ist so ein Sonnenaufuntergangsszenario am Meer. Mit in sehr schönen, warmen Orangetönen und das Land sieht so ein bisschen bräunlich-orange aus. Und darüber ist, ja, es sieht aus, als wäre da sozusagen über den Titel eine Banderole geklebt mit zwei Musikern und ein bisschen Schrift dazu, die ich nicht lesen kann, weil es zu klein ist. Ne, das ist Englisch, ist es gar nicht. Limited Edition. Masahiko Togashi, und Isao Suzuki.
Genau. Das sind die beiden Künstler, die auf dem Album kollaborieren. Das Album heißt A Day of the Sun und ist ein Jazz-Album. Die beiden sind sehr profilierte Jazzmusiker aus Japan und haben aber meines Wissens nach nur für dieses eine Album zusammengespielt. Togashi ist ein Perkussionist, also Drummer, während der Isao Suzuki eher an Tasten zu Hause ist, also vor allem Klavier, aber auch Synthesizer spielt auf dem Album. Und genau, das Cover, was wir sehen, ist ein sehr, sehr reduzierter Sonnenauf- oder Untergang. Also eigentlich sehen wir bloß farbige Streifen, die sich ab und zu mal ein bisschen abwechseln und so ein bisschen, ich glaube, ein Berg ist im Hintergrund angedeutet. Und das, was du da als Banderole identifiziert hast, das ist, glaube ich, das Erste, worüber wir reden sollen.
Okay.
Bin ich auch erst kürzlich drüber gestoßen, das ist ein sogenannter Obi-Strip. Also, wir müssen ein bisschen ausholen. Das ist, also die sind nicht nur japanische Künstler, sondern das ist das Cover der japanischen Version oder also der japanischen Plattenpressung. Und das ist ein Charakteristikum von japanischen Platten, also auch von westlichen Platten, die in Japan neu aufgelegt werden oder vertrieben werden, dass die meistens so einen Streifen, also wirklich physisch eine Banderole drüber haben. Also wenn man das als Schallplatte hat, dann ist außen über dem Cover diese Banderole drüber. Das sollte am Anfang bloß so ein Werbehinweis sein, vor allem um ausländische Produktionen zu kennzeichnen, die in Japan veröffentlicht wurden. Aha. Hat sich aber sehr, sehr schnell durchgesetzt für alle Veröffentlichungen. Und meistens sind da irgendwie mehr so Werbesachen drauf. Also da steht halt drauf hier die neue tolle Platte von XY und vielleicht noch irgendwie ein paar Charakteristika. Also auf der Platte jetzt unten, wenn man da nochmal drauf schaut, da steht unten halt ein bisschen was erklärt in diesem Text, worum es da geht, also was das für ein Album ist. Und dann sind eben Fotos der beiden Künstler drauf. Dann ist irgendwie so ein paar Schriftzeichen, weiß ich nicht ganz genau. Und oben steht eben das Label, das ist Orient Records oder Orient Series, genau. Und das ist sehr charakteristisch für japanische Platten und hat mittlerweile einen großen Sammlerwert. Also wenn du eine Platte kaufst, gebraucht, und die hat diesen Strip nicht, dann ist die quasi auf Discogs nichts wert.
Der ist aber sozusagen lose.
Ja.
Also der ist nicht aufs Cover geklebt oder gedruckt.
Genau, also das ist eine ganz normale Papierbanderole, die du auch abnehmen kannst. Das ist der Grund, warum die relativ häufig eben auch verloren geht bei gebrauchten Platten. Und das ist aber, wie gesagt, das Charakteristikum, wenn du so eine japanische, also in dem Fall war das jetzt eine Neuauflage, ich habe die Platte neu gekauft und da ist der Streifen natürlich dabei. Aber wenn du jetzt gebrauchte ältere Platten kaufst, heißt das nicht immer, dass er entweder dabei ist oder unbeschädigt oder nicht verschmutzt ist.
Aber der ist jetzt an der Stelle nichts Besonderes künstlerisch. Der ist im Zweifelsfall informativ und einfach da.
Genau, also den machen auch die Künstler nicht. Also es kann sein, dass es in bestimmten Produktionen Künstler da Einfluss drauf nehmen, aber in der Regel wird der von der Plattenfirma designt.
Also da wären dann so Leute wie ich, wenn ich denn einen Plattenspieler besäße, wieder die profitierenden Banausen, die sagen, scheiß drauf, ist das Ding halt nicht da, aber die Platte ist billig.
Ja, könnte man so sehen. Auf der anderen Seite, also ich habe jetzt in letzter Zeit mir mal so ein, zwei japanische Platten gekauft und ich finde das eine tolle Sache, weil das irgendwie, das gibt nochmal so was Extras. Und vor allem, wenn man, also jetzt hier steht ja was Englisches drauf, wenn man Japanisch nicht kann, dann hat es ja auch was Geheimnisvolles und es gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu, finde ich, zum Design, auch wenn es in dem Fall jetzt hier vor allem aber vom Cover ablenkt. Ne? Also dieses Cover in seiner Gänze wird ja dadurch ein bisschen unterbrochen.
Ja, also das war jetzt auch meine Idee, dass man das Ding ja erstmal runternehmen muss, um zu sehen, wie sozusagen die Künstler sich das gedacht haben, wie das eigentlich aussehen soll. Oder, also man denkt ja die Banderole vermutlich nicht mit, haben wir ein Cover gestaltet.
Genau, nee, macht man nicht mit. Aber wie gesagt, das hat sich irgendwie industriell eben durchgesetzt.
Also, dann ist es bestimmt auch so, wenn ich jetzt die CD kaufe, ganz schnöselig, oder nur den Download, dann spielt die Banderole auch keine Rolle.
Genau, also zum Beispiel, wenn du dir dieses Album online bestellst, dann gibt es das, also in dieser Vorschau, das richtige Album ohne die Banderole. glaube, bei CD-Veröffentlichungen gibt es statt der Banderole irgendwie einen Sticker, der auf dem Plastik drauf ist. Weiß ich aber nicht so genau. Aber diese Banderole ist tatsächlich eine Plattengeschichte.
Okay. Und spielt in letzter Zeit vermutlich wieder vermehrt eine Rolle.
Ja, also sowohl bei neuen als auch, wie gesagt, bei Sammlerplatten ist das so das große Thema. Also das steigert den Wert nochmal um ein paar Prozent, vor allem bei sehr gesuchten Platten.
Okay, interessant.
Genau.
Und dann, aber ja, da ich ja eher ein Ohrenmensch bin als ein Banderolenmensch, erzähl mal weiter, was die so machen und was das Ganze, was das eine mit dem anderen jetzt zu tun hat.
Genau, ich will dir das auch nicht vorenthalten. Ich spiel dir einfach mal ein Stück an, und zwar spielen wir das Titelstück an. Das heißt A Day of the Sun, wie das Album. Sarah, das war das Stück A Day of the Sun vom gleichnamigen Album von Togashi und Suzuki. Was sagst du dazu?
Weiß ich gar nicht so genau. Es passt zum Bild, es war nett, aber es war halt auch irgendwie so ein bisschen Hintergrundnettigkeit. Ich fand, dass das findet halt so statt, ohne dass es sich irgendwie so total ins Bewusstsein drängelt.
Ich habe den Eindruck, also ich mag das Album sehr gern, deswegen habe ich es. Ich finde aber, das erfordert viel Aufmerksamkeit, weil das, wie du sagst, also man könnte es auch einfach nebenbei laufen lassen. Wenn man sich aber die Mühe macht, genau hinzuhören, dann gibt es da immer wieder so Ecken und Kanten, die man entdecken kann. Und ich finde, dafür, dass es ein durch und durch komponiertes Album ist, klingt es sehr locker irgendwie.
Ja, locker, flockig tatsächlich, ne? Zwei Jazzmusiker, die halt zusammen sich mal hingesetzt haben. Also was mich ein bisschen ganz schön aus dem Rennen genommen hat, ist, dass dieses Stück aus mehreren Stücken besteht. Das ist okay für mich, damit kann ich umgehen. Aber dass es dann so zwischendurch so diese Fade-outs gibt, also darauf komme ich irgendwie nicht klar. Das weiß ich gar nicht, ob das an den Künstlern liegt oder ob das dann im Mastering passiert ist, aber es klingt so ein bisschen wie, na, wir spielen jetzt hier mal was und dann fäden wir es aus und dann machen wir das nächste und setzen das irgendwie so zusammen. Ich finde das unelegant.
Also gebe ich dir recht.
Also vielleicht verstehe ich jetzt gerade irgendwas nicht. Aber mich irritiert's.
Alles gut. Ich glaube, ja, ich gebe dir da recht. Mir ist das auch beim ersten Mal sehr stark aufgefallen. Ich glaube, es hat Produktionsgründe, weil das eben nur zwei Musiker sind und die jeder für sich eine Menge an Instrumenten spielen. Gib mir mal eine Sekunde. Was die Rückseite nämlich, also die Rückseite ist super technisch, dieser Platte, die erklärt nicht nur alle Details zu den Stücken, sondern die erklärt vor allem auch die einzelnen Instrumente, die jeweils spielen. Und wenn ich jetzt hier gucke, der Togashi zum Beispiel hat hier 3, 6, 9, ungefähr 10 Instrumente. Und Suzuki selber spielt auch nochmal mindestens 8 Instrumente.
Okay.
Oder verschiedene Komponenten. Und ich glaube, das hat einfach produktionstechnische Gründe, dass sie irgendwann mal wechseln mussten. Und die haben wahrscheinlich, also ich kann es mir vorstellen, dass sie einzelne Takes aufgespielt haben. Vielleicht auch, sie haben das an 3 Tagen hintereinander eingespielt, dieses Album. Ich könnte mir vorstellen, dass da Aspekte oder Teile von verschiedenen Takes in einem Song dann am Ende sich zusammengefunden haben und dass sie einfach auch Pausen machen mussten, um Instrumente zu wechseln, dass das vielleicht nicht immer so ganz smooth ging. Aber ich finde auch, man hätte das vielleicht in der Komposition ein bisschen anders arrangieren können, gebe ich dir recht.
Weißt du, ob das jetzt improvisierte oder komponierte Stücke sind?
Es sind komponierte Stücke.
Mhm, okay. Ja, dann finde ich es tatsächlich unelegant. Und für den Rest müsste man sich's, glaube ich, also ich denke, das ist so ein Album, im Moment fremdle ich so ein bisschen damit, auch wenn ich es jetzt nicht schlecht finde, aber glaube ich, würde mir das gerne mehrfach anhören wollen, um mir da eine Meinung zu bilden.
Ja, ich habe...
Also das Rhythmische mochte ich eigentlich, aber ich fand's, weil du das gerade gesagt hast, das ist so interessant, ich fand's eher so ein bisschen, naja, beliebig. Also ich fand das Erste, was wir gehört haben, wesentlich aufregender, auch von dem, was passiert alles an Kleinigkeiten.
Ja, ich empfehle dir es mal, hör da mal genau hin. Wie gesagt, aus meiner Sicht, da ist das tatsächlich ein Album, wo man sehr genau hinhören muss und wo es alles andere als beliebig ist. Und das ist auch das, was mich so interessiert hat, das hier mal mit reinzubringen. Also natürlich, weil das Cover sehr schön ist und weil ich das sehr interessant finde, weil ich mit dir mal über diesen Obi-Strip reden wollte, aber musikalisch finde ich es eben auch interessant, weil es auch so ein forschendes Album ist. Also in dem Fall ist es, finde ich, so ein Forschen, wie zwei Musiker jeweils aufeinander reagieren und miteinander spielen. Also die kannten sich vorher. Die haben sicher auch schon das ein oder andere Mal live gespielt, aber die haben das erste Mal eine Platte aufgenommen und sind eben 3 Tage lang ins Studio gekommen, weil sie so gute und gut ausgebildete Musiker sind, hat das ausgereicht, um ein wirklich auch interessantes und gutes Album zu produzieren. Und das finde ich eigentlich interessant, also wie so zwei Menschen zusammenkommen können, ohne dass sie jetzt jahrelang miteinander Praxis haben und das trotzdem so eine runde Sache wird. Das war so ein bisschen der Aspekt. Also weil wir vorher schon ein bisschen beim Forschen waren, ist das, finde ich, nochmal ein ganz anderer Beitrag an dieser Stelle.
Das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis, was nur Menschen kennen, die Musik auch können, da nehme ich mich heraus. Also dieses aufeinander eingehen und zu verstehen, wie Musik funktioniert, um eben miteinander improvisieren zu können, finde ich total spannend, dass das geht und dass man sowas lernen kann, wenn man ein gewisses Wissen hat. Ich glaube, da ist nicht nur Gefühl ein Ding, sondern auch tatsächlich eine Bildung.
Ja, ganz sicher, auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht die letzte Brücke zu dem vorherigen Album, eben auch die beiden kommen aus dem Jazz und aus dem, Improvisieren. Also das spielt hier eine große Rolle. Genau, und ich glaube, damit macht man einen weiteren Schritt in auch eine experimentelle Richtung, aber wieder ganz, ganz anders. Was wir beibehalten das nächste Album, was ich dir gerne vorstellen möchte, sind ist eine Band und eine Gastsängerin, aber die Band wird musikalisch vor allem durch 2 klassisch ausgebildete Musiker geprägt. Auch die spielen hier sehr gut miteinander. Der eine ist bringt eher Melodie in die ganze Sache rein, beziehungsweise macht den musikalischen Unterbau, während der andere sich um Texte kümmert. Also wir haben jetzt das erste Mal was mit Text. Und ich sende dir gleich ein Cover vom Debütalbum und ich vermute, du wirst das Cover kennen, weil das Cover ist wahrscheinlich sogar bekannter als das ganze Album.
Naja, die Banane ist, glaube ich, als solches bekannt und ich wusste nicht, dass die beiden zusammengehören. Also Velvet Underground und Nico, ja. Die Banane und ein Album nicht. Ich habe gedacht, das ist tatsächlich eine Sprühschablone einfach gewesen. Also das ist, steht ja auch dazu von Andy Warhol, diese leicht angedetschte, unten mehr schwarze Banane. Die, ja, wie gesagt, ich habe mein Leben lang gedacht, das ist einfach irgendwie so eine Art Sprühschablone. Und die Band The Velvet Underground, zusammen mit Nico.
Genau.
Kein Titel, es sei denn Andy Warhol ist der Titel
des Albums. Also das Album ist das Debütalbum von The Velvet Underground und das Album heißt auch einfach nur The Velvet Underground in Nico. Mhm. Und hat eigentlich eine super interessante Geschichte. Also Velvet Underground ist eine, ich würde sagen, Avantgarde, fast schon punkige oder Underground-Band aus New York aus den 60er Jahren. Und die wurde vor allem geprägt in den Anfangsjahren oder ja, eigentlich für die ersten zwei oder drei Alben von John Cale, der eben sich um den musikalischen Unterbau gekümmert hat, und Lou Reed, der vor allem für die Texte bekannt ist. Die hatten aber auch noch Sterling Morrison, der Bass gespielt hat, der sehr prägend war, und in dieser Anfangskombination auch Maureen Tucker, die das Schlagzeug gespielt hat, und die ist auch sehr wichtig. Und die haben sich als Band zusammengefunden, haben viel experimentiert, vor allem mit Geräuschen. Also auch die Maureen Tucker, die hat nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern die hat auch auf vielen anderen Sachen rumgedroschen, die einfach Sound gemacht haben. Also wir sind wieder hart am Forschen, was überhaupt an schrägen Tönen, was an Dissonanzen geht in Musik. Und der Lou Reed hat es vor allem so ein bisschen unterstützt, oder was heißt ein bisschen, also der hat es sehr unterstützt durch Texte, die, ich würde sagen, am Rand des Sagbaren, vor allem aus so moralischer Sicht waren. Also der hat sehr viel gesungen und sehr viele Texte, später auch Gedichte gemacht, wo es um Drogenabhängigkeiten ging, wo es um Prostitution ging, wo es um sexuelle Fantasien und Sex im Allgemeinen ging, Sadomasochismus und andere Bereiche. Also die haben da, glaube ich, sehr viel geforscht, alle zusammen. Und irgendwann sind die auf Andy Warhol und diese Factory gestoßen. Mhm. Und sind so ein bisschen die Haus- und Hofband geworden. Da waren die auch, also ich weiß nicht, ob sie es nur als Einnahmequelle oder auch als, also ich glaube, die haben es auch als künstlerisch bereichernd gesehen. Und die haben dann in so Warhol-Produktionen quasi als Kapelle gespielt. Also da gibt es irgendwie so eine Art fahrenden Dada-Zirkus, den der Warhol betrieben hat. Da waren die Haus- und Hofband, die haben dann quasi zu Stummfilmen und allen möglichen Performances gespielt. Und in dem Umfeld hat er sie, ich weiß nicht, ob er sie entdeckt hat, aber in dem Umfeld hat er sich quasi zum Manager gemacht, der Band. Und es hieß, der hat denen einen Plattenvertrag vor allem besorgt und hat eben dafür gesorgt, dass eins seiner Kunstwerke das Cover ziert. Was er sonst noch darüber hinaus künstlerisch für einen Einfluss hatte, da streiten sich die Geister. Viele sagen, das war es dann auch, mehr hat er nicht gemacht. Aber er hat eben auch die Nico mit reingebracht. Das ist eine Sängerin und Künstlerin und Model, die ursprünglich mal aus Deutschland kam, aber sehr zeitig nach New York gegangen ist und auch eben in diesem Umfeld Warhol unterwegs war. Und die hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es den aufgedrängt hat, aber auf jeden Fall hat er die ins Spiel gebracht, auf dem Album mitzuwirken. Die singt aber nur bei drei Stücken als Liedgesang. Sonst ist sie auf den allermeisten Stücken gar nicht drauf und ich glaube auf einem weiteren Stück als Background-Sängerin. Genau. Und dann würde ich sagen, ich spiele dir erstmal ein Stück vor, oder?
Das machen wir.
Wir hören den Song European Sun vom Album The Velvet Underground in Nico.
Okay.
Your European sun, you spit on those under 21, but now your blue cars are gone, you better sit so long, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green, you want to make love to the scene, your European sun is gone, you better sit so long, your clouds drift to goodbye.
Ja, Sarah, was sagst du dazu?
Das hat mich ein bisschen mehr abgeholt.
Aber ist trotzdem noch schön schräg.
Naja, also wolltest du jetzt gerade behaupten, dass ich sonst keine schräge Musik mir... Es ist halt die Art schräg, die mir auch ein bisschen mehr vertraut ist. Wobei 60er schon ziemlich früh ist.
Ja.
Aber genauso klingt's. Also dieser Ur-Ur-Punk eigentlich. So dieses, ich scheiß mir nix, ich mach's einfach. Und klar, Amerika war damals und ist ja heute auch wieder ein super Feld, um sozusagen solche Früchte zu tragen, dass man einfach Menschen hervorbringt, die sagen, wir sägen euch jetzt ans Bein und das funktioniert ja quasi mit allem,
ja.
Was du da aufs Tapet bringst. Und das haben die, glaube ich, sehr genüsslich auch ausgenutzt.
Ich musste gerade sehr schmunzeln, weil du Vorläufer des Punk erwähnt hast. Willst du wissen, wie das Genre heißt?
Na, bestimmt Punk.
Nee.
Proto-Punk. Also,
Proto-Punk.
Proto-Punk, sehr schön, ja.
Haben tatsächlich viele MusikkritikerInnen auch so gesehen, dass das Vorläufer von Punk sind. Ich weiß gar nicht, ob es nur Punk ist. Aus meiner Wahrnehmung ist es auch ganz viel anders. Es ist einfach super experimentell. Und dabei würde ich es wahrscheinlich sogar schon belassen. Die haben einfach wirklich mit allem experimentiert, musikalisch sowie textlich, was sie irgendwie in die Finger kriegen konnten. Und wie du sagst, es war egal. Also der Song und das Album ist 67 erschienen, aufgenommen ist das Album schon ein Jahr früher. Und in der Zeit war New York vor allem auch eine sehr arme Stadt. Deswegen waren da auch sehr viele KünstlerInnen zu Hause, weil die Mieten sehr billig waren. Und es wurde einfach viel experimentiert. Das ist auch die Zeit, wo natürlich mit so ja, Freiheit viel experimentiert wurde. Also da waren die 68er noch so ein bisschen, ne, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet, die waren aber noch nicht da. Und vor allem in diesen Künstlerkreisen hat man da einfach auch sehr viel mit ja, Gesellschaft, mit gesellschaftlichem Leben experimentiert, ab vom Mainstream, weil da keiner so genau hingeschaut hat. Und ich glaube, die Musik ist da so ein bisschen ein Ausdruck davon.
Und weißt du, was für mich jetzt den gefühlten Unterschied auch macht oder den gefühlstechnischen Unterschied macht zwischen der Platte und der Platte, die wir zuvor gehört haben, dass Velvet Underground in Kauf genommen hat oder es darauf angelegt hat, bei den Menschen was auszulösen. Und sei es nur Protest oder Abscheu oder so ein reflexhaftes Schimpfen, das war denen völlig klar, dass die das auslösen. Und das ist, glaube ich, für mich der Unterschied, der mich auch mehr anfasst.
Ja, und das haben sie tatsächlich voll geschafft, also auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt zu dem Album gibt's ein paar Geschichten zu erzählen. Ich versuche jetzt mal kurz zusammenzufassen, was so der Kern ist. Wenn es um die Veröffentlichung geht, ist es erstmal so, wie gesagt, der Andy Warhol hat einen Plattenvertrag besorgt. Der hat bloß nicht gehalten. Also die haben das Album aufgenommen, die Plattenfirma hat dafür gezahlt, dann haben die das zur Plattenfirma geschickt und die haben gesagt, ihr spinnt doch, das kann man doch keinem verkaufen. Weiß gar nicht genau, ich glaube, es war Columbia oder Atlantic, eine der Major-Plattenfirmen, die haben gesagt, ihr seid doch völlig durch, das kann man keinem anbieten. Dann sind sie munter zu anderen Plattenfirmen gegangen, die haben alle das Gleiche gesagt. Irgendwann haben sie dann eine gefunden, die, ich glaube, so ein bisschen, also nicht mehr Major war, aber zumindest so nah dran an einem Major. Und die haben dann gesagt, machen wir, aber die hatten quasi die Auflage, ein paar Songs nochmal neu aufzunehmen, weil die von der Aufnahmequalität auch nicht so super gut waren. Das ist alles relativ schnell, ne? Also die haben dann mal, weiß nicht, zwei Tage an einem Wochenende ein Studio gebucht und haben das aufgenommen. Und ansonsten waren die draußen und haben live gespielt. Die haben sich da jetzt auch nicht so über die technische Finesse nicht so große Gedanken gemacht.
Mhm.
Deswegen haben die dann nochmal ein paar wenige Songs später nochmal neu aufgenommen und das ist dann das Album geworden. Das Album hat sich auch nur 30.000 Mal verkauft, was für ein Major oder nah am Major sehr wenig ist. Und es gibt so eine Aussage von Brian Eno aus den 80ern, der gesagt hat, ja, aber von den 30.000 haben alle eine Band gegründet, die das gekauft haben.
Sehr gut.
Also es ist so ein Album, was tatsächlich, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist super bekannt. Ich glaube aber, es ist vor allem in der Nische super bekannt. Also so ein Album, was bei KünstlerInnen bekannt ist und ein großer Einfluss war.
Na, weißt du, ich glaube auch, dass das eh so das Schicksal von Velvet Underground ist. Du kannst dich irgendwo auf den Markt stellen und fragen, hast du schon mal was von Lou Reed gehört oder von Velvet Underground? Da werden fast alle sagen, ja, aber dann ist auch Schluss. Dann weiß man, glaube ich, nicht mehr.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, super bekanntes Album. Aber ich weiß, also ich kenne das, was du da beschreibst. Ich glaube, in der Regel wissen viele Menschen, könnt ihr keinen Song nennen oder verbinden auch akustisch nichts damit, wie das wohl klingen mag. Das hat mit dem Albumcover da schon ein bisschen eine andere Bewandtnis und es hat vor allem eine super witzige Geschichte. Also Andy Warhol hat das Cover designt und er hat sich vor allem noch was ausgedacht. Nämlich in der Originalpressung mussten sie extra eine Maschine bauen, um das Cover herzustellen, weil es sozusagen zweilagig war. Da war am oberen Ende der Banane stand drauf, peel slowly and see. Und wenn man dann vorsichtig da mit dem Finger rumgepuppelt hat, dann konnte man in der Mitte die Schale der Banane abziehen und darunter ist eine orange oder beziehungsweise fleischfarbene, nackte Banane aufgetaucht. Und das hatte natürlich einen ganz klar sexuellen Bezug. Und das hat zu einem riesigen Skandal geführt.
Ich lach mich scheckig. Also du hast mir das Bild ja während der Musik geschickt und ich hatte auch so ganz schnelle Penis-Vibes gehabt davon und habe gedacht, haben die doch gespuckt, das Establishment, oder?
Genau
da das war's. Da haben die doch sofort einen Exorzisten geholt.
Genau das war's. Also das hat einen riesen Aufstand gemacht. Tatsächlich ist dieses Cover in allen Nachpressungen und allen CD-Veröffentlichungen auch fast nie wieder so veröffentlicht worden. Es gibt nur eine japanische Neuauflage auf LP, wo das nochmal so war. Aber das ist danach nie wieder genauso erschienen. Natürlich haben alle gesagt, weil die Produktionskosten zu aufwendig sind, bla bla bla. Aber ja, es war einfach in dieser Zeit ein hartes Statement, was für eine riesen Empörung gesorgt hat.
Ja, aber heute immer noch?
Das weiß ich nicht, aber wir haben das ja hier in unserem kleinen Kanal schon öfters diskutiert, wie eingeengt und wie engstirnig auch das Musikgeschäft an vielen Stellen immer noch ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn es da immer noch Leute gibt, die das nicht so veröffentlicht sehen wollen. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen aus meiner Sicht eins der kreativeren oder kreativsten Cover, die ich so kenne. Es gibt auch noch eine Innenseite oder eine Rückseite dieser Schallplatte. Da ist die Band live zu sehen, wie sie vor einem umgedrehten Kunstwerk eines anderen Künstlers spielt. Eben auf so einer Andy Warhol-Veranstaltung. Das hat auch nochmal für Aufsehen gesorgt, weil der Künstler, der zu der Zeit ein bisschen wegen kleinerer Drogendelikte im Knast saß, in Geldnot war und dann versucht hat, die Band zu verklagen, weil er der Meinung war, sie drucken ja sein Kunstwerk ab. Hat leider nicht funktioniert. Aber also schon allein dieses Cover hat eine Menge Stress gemacht.
Das haben die aber, die sind da sehenden Auges reingerannt. Das war jetzt nicht so, dass die da blauäugig gewesen sind.
Ja, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, im Zweifel haben sie mit der Produktion dieses Covers auch nicht so viel zu tun gehabt. Wie gesagt, das war eher so dann diese Ausgestaltung war tatsächlich Warhol und seine Factory. Die haben sich da schon in weiten Teilen um die Musik gekümmert. Die haben sich dann auch nach dem Album nicht nur von Nico getrennt, sondern auch von Andy Warhol getrennt, weil es da auch künstlerische Dispute gab und haben dann ein Album veröffentlicht danach, was White Light, White Heat hieß. Und das ist noch so, und da spielen wir jetzt nichts von, aber das ist noch ein sehr heißer Tipp von mir, weil das aus meiner Sicht das wirklich interessante oder interessanteste Velvet Underground Album ist, weil sie da völlig freie Hand hatten, weil sie da noch viel mehr experimentiert haben und aus meiner Sicht ist das so das Prägende, was viel dann auch aus für andere Musikrichtungen wie dem Punk und so vorweggenommen hat.
Und das ist beim gleichen Label erschienen?
Da fragst du mich was. Das müsste ich nachrecherchieren.
Naja, weil du ja gerade gesagt hast, dass das Debütalbum sich nur 30.000 Mal verkauft hat, wo ich jetzt gedacht habe, da wird die Plattenfirma ja schon irgendwie ganz schön gezahnelt haben. Und wenn man dann sozusagen im nächsten Schritt aber genau dieser Band sagt, ne, mach doch einfach noch wilder oder mach das so, wie er denkt. Das finde ich ja, da beweist man ja ganz schön Eier damit. Oder beziehungsweise auch eine Weitsicht, was für einen Impact das Album eigentlich hatte.
Ich habe das gerade für dich nochmal geschlagen. Das hat tatsächlich auf demselben Album auf demselben Label stattgefunden. Das Label heißt Verve Records und war ein Teil oder ist ein Teil von Universal Music.
Mhm.
Und ja, offenbar durften sie da weiter veröffentlichen und vielleicht so als Fun Fact, wer da noch veröffentlicht hat. Frank Zappa and the Mothers of Invention.
Na, was für eine Überraschung. Also da sieht man wieder, so wie wir vorhin gesagt haben, naja, vielleicht war jetzt diese Fade-Out-Geschichte war da das Mastering dran schuld und es war nicht besonders glücklich. Es ist hier andersrum, ne? Dass halt dann das Label ja die Weitsicht hatte oder vielleicht auch den Optimismus hatte zu sagen, wir geben genau solchen Leuten eine Chance, auch wenn sie uns vielleicht, was weiß ich, die evangelikalen Christen oder wer auch immer da die Bude einrennt hinterher.
Ja, also ich kann es dir nicht im Detail sagen, was da zu was geführt hat. Vielleicht auch, wer da ein gutes Wort eingelegt hat. Kann ich dir nicht, wer da ein Fürsprecher war, weiß ich einfach nicht. Kann ich dir nicht im Detail sagen. Aber als Fakt, ja, auch das zweite Album ist darauf erschienen.
Aber es waren wilde Zeiten.
Auf jeden Fall.
Also die 60er gehen so immer ein bisschen an mir vorbei, ne? Weil ich denke, das ist alles noch so Proto-Proto. Aber da ist eine Menge Zeug auch passiert, auch gesellschaftlich.
Ja, und ich finde, also gerade mit so einer Musik wie hier, also ich habe ein ähnliches Thema wie du, mir ist das auch meistens in Anführungsstrichen ein bisschen zu altbacken und alles noch ein bisschen zu konservativ. Aber mit so KünstlerInnen wie The Velvet Underground und Nico habe ich das Gefühl, da ging irgendwie die Moderne los und eben auch dieses Experimentieren, also wieder auszuloten, was geht musikalisch, was geht künstlerisch und was geht aber auch gesellschaftlich.
Hm. Ja, das ist vielleicht das Problem, dass man nur diese glatt gebügelte Hippie-Scheiße kennt und gar nicht so das Wilde an der Stelle. Also weil die Mothers haben ja genauso angefangen.
Ja.
Also wie Velvet Underground, das war ja auch ganz schön schräg und experimentierfreudig.
Genau. Ja, und ich würde sogar einen Bogen spannen zu den Krautrock-Formationen in Deutschland zu dieser Zeit oder die dann vor allem dann auch in den 70ern noch aktiv waren. Ich glaube, die haben da auch ganz viel von zumindest dieser Stimmung aufgesaugt.
Hm. Da weiß ich ehrlich gesagt auch zu wenig, weil ich das wirklich nur als Phänomen aus der Ferne betrachte, diese ganze Krautrock-Geschichte. Mir kommt das am ehesten unter, wenn ich mal, weiß ich nicht, in Düsseldorf oder so im Museum bin und mich so mit Werken aus der Zeit beschäftige, wo ja vieles dann sich auch verzahnt hat, diese Geschichten um Boys und so und dann die Bands, die da mit dazugekommen sind. Diese ganze Performance-Kunst stammt ja, glaube ich, auch vom Geiste her aus dieser Zeit.
Ja eben so Bewegungen wie Fluxus sind, glaube ich, da eng verknüpft. Und ich würde das beides so hier in einen Topf werfen. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Zeitphänomen, was da eine Rolle gespielt hat. Eben auch, dass sich bildende Kunst und Popkultur so annähern. Das ist ja, wenn man so möchte, das definierende Moment bei Andy Warhol.
Ich bin mir, also Warhol ist für mich so ein bisschen ein Phänomen, was ich nicht so fassen kann, weil ich denke, für den lief es ja schon ganz schön gut. Also inwiefern da manchmal auch so kommerzielle Berechnung dabei gewesen ist, das weiß ich nicht. Also da habe ich einfach manchmal so den Eindruck, dass das auch da mehr Überlegung drin gesteckt hat, als man das vielleicht auf den ersten Blick sehen sollte.
Ja, schon. Aber ich meine, das ist ja bei vielen künstlerischen Bewegungen so. Es muss ja nicht nur ums Independent-Sein gehen, sondern also ich sehe es eher so unter dem Aspekt, wir loten mal aus, was alles möglich ist. Und da ist das eben eine Form davon. Und da sind andere, radikalere Ansätze eben andere Formen. Also ich würde das gar nicht so bewerten. Genau, und damit möchte ich eigentlich auch zum letzten Album überleiten. Und zwar machen wir jetzt einen ganz schönen Sprung. Ich würde aber, vielleicht gibt es einen Anknüpfungspunkt. Ich denke, dass die Künstler, die Band, die ich dir jetzt vorstelle, dass die eventuell sogar eins dieser 30.000 Alben gekauft haben. Also vielleicht nicht im Original, aber die sind sicher mit The Velvet Underground irgendwie bekannt.
Du meinst persönlich bekannt oder du?
Nein.
Sie sind einfach vertraut mit ihrer Arbeit.
Ja, vertraut, genau, das war das.
Okay. Naja, kann ja sein.
Ich glaube, zeitlich passt das nicht ganz so, weil das Album, was ich dir jetzt gleich senden werde, ist aus dem Jahr 2002 beziehungsweise 2003.
Das wäre jetzt wieder so ein Ding, da würde ich mir eventuell das Album auch allein wegen des Covers kaufen. Also wir haben hier eine Studio- oder Laboratmosphäre, ein bisschen so monochrom, Edelstahl düster, und auf dem Labortisch aus Edelstahl liegt ein goldener Kopf auf dem Teller, der den Mund aufmacht und einen Lichtstrahl, einen Lichtkegel nach oben links schickt.
Ja. Und ansonsten
sehr
ist da
spannend. Also,
drauf.
Ja, es ist eine Menge Zeug drauf. Also deswegen habe ich jetzt gesagt, so Studio- oder Laboratmosphäre, man weiß es gar nicht. Also die Labore, die ich kenne, sehen ein bisschen anders aus. Die Fotostudios auch, aber es ist, eigentlich ist da eine Menge los.
Ich meinte eher im Sinne von, da ist keine weitere Information jetzt für
ein Album. Achso, keine Schrift?
Genau.
Genau. Keine Banderole.
Die gibt es wahrscheinlich in der japanischen Version, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ganz sicher gibt es die. Obi-Strip. Wir haben vor uns, also du hast es schön beschrieben, das ist genau so, es sieht, ich glaube, so ein bisschen surreal aus, also auf jeden Fall weiß man mit so den typischen Bildwelten, mit denen man sonst so konfrontiert ist, in der, in Anführungsstrichen, Realität vielleicht da nichts mit anzufangen. Das ist ein Konzeptalbum. Und zwar ist das das Album Deluced in Comatorium von Demars Volta. Und das ist sehr explizit ein Konzeptalbum. Und zwar hangelt sich die Geschichte des Albums entlang einer Kurzgeschichte, die der Sänger und der, in Anführungsstrichen, experimentelle Soundartist der Band zusammen geschrieben haben. Muss ich gucken, dass ich das zusammenkriege. Die Kurzgeschichte handelt davon, dass ein Mensch aufgrund von einer Morphinüberdosis ins Koma fällt und da mehrere Tage drin verbringt und eine fiktive Welt erkundet, sozusagen als Gast, bevor er wieder unter die Lebenden zurückkommt. Und inspiriert ist es durch den Drogentod eines Freundes der Band. Genau, und das haben sie dann als Grundlage genommen, um da Songs drauf zu schreiben.
Mars Volta ist ein Ding für mich. Ich frage mich gerade, ob die nur Konzeptalben machen oder überwiegend.
Kann ich dir gar nicht so beantworten. Die haben relativ viele Konzeptalben. Ich bin aber auch nicht mit allen so super vertraut. Ich kenne das Album relativ gut, aber ansonsten bin ich nicht mit allen so super vertraut.
Okay. Also jedenfalls sehr gute Wahl. Ich glaube, ich wundere mich an der Stelle auch nicht, dass da die Band mit so einem Album um die Ecke kommt.
Genau. Wir sprechen gleich nochmal im Detail drüber. Ich spiele dir erstmal einen Song vor. Und zwar heißt der Song The Drunk Ship of Lantern.
Danke dafür.
Du bist mit der Band schon vertraut, hast du den Song gekannt?
Er kam mir total bekannt vor. Ich kenne das Album nicht.
Okay.
Aber ich hatte den Eindruck, dass ich den Song durchaus gehört habe. Mit dem Mars Volta hat mich mein Kollege angesteckt, so vor 15 Jahren mit Mars Volta und Godspeed You Black Emperor. Bin ich ihm noch heute dafür dankbar.
Ja, sehr schön. Das hat er genau richtig gemacht.
Finde ich auch, ne? War ein gutes Werk.
Also das Album ist aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie super interessant. Also erstmal finde ich super spannend, das ist das Debütalbum dieser Band und die haben irgendwie ein krasses Brett abgeliefert. Und dann ist natürlich diese verrückte Geschichte, beziehungsweise, also eigentlich ist sie gar nicht verrückt. Ich glaube, es ist mehr, also ich interpretiere das so, dass es so ein bisschen ein vorsichtiges Tasten an den Rand so der Menschlichkeit ist. Ne? Also die haben diese Erfahrung gemacht mit einem guten Freund, der eben an einer Drogenüberdosis gestorben ist. Sie sind leider selber, einige aus der Band, sehr involviert in Drogen gewesen und der Bassist, der Jeremy Ward, das ist der Klangkünstler, der sich vor allem für die elektronischen Klänge verantwortlich zeigt, ist leider noch bevor das Album erschienen ist, an einer Überdosis mit 27 Jahren gestorben. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache auch. Also die anderen Bandmitglieder haben danach tatsächlich irgendwie Entzüge gemacht. Und ich glaube, es ist ein sehr persönlicher Versuch, mit diesen Themen irgendwie auch klarzukommen.
Okay.
Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen diese surreale Geschichte oder ist darüber so ein bisschen ein Tasten.
Du hast mir ja noch ein zweites Bild geschickt.
Genau, also es gibt noch ein alternatives Cover, was in manchen Versionen auf der Innenseite war. Das habe ich dir zugeschickt. Das sieht noch ein bisschen anders aus. Und zwar sieht man da einen Kopf, der im Wasser ist und nach unten, ich würde sagen, ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich glaube, es sind wie Kabel oder Fäden, die halt nach unten reichen. Also der Kopf ist nur so halb Mensch und nach hinten eben halb geöffnet und schwimmt da so ein bisschen im Wasser rum. Auch ästhetisch ein sehr interessantes, sehr spannender Entwurf. Und ja.
Also ich hätte jetzt, aber vielleicht gucke ich auch zu viel Doctor Who, gedacht, dass das so organische Fortsätze sind, die versuchen dort irgendwie Wurzeln zu schlagen oder an den Boden anzudocken. Das war so meine Assoziation, die ich davon hatte.
Ja, kann auch sein. Also ja.
Also eigentlich das Umgedrehte zu dem Bild mit dem goldenen Kopf, der ja eher so Android aussieht.
Ja.
Eher ein bisschen blechern ist hier sozusagen das Organische, was im Vordergrund steht.
Genau. Richtig spannend ist, dass dieses Cover nicht von der Band designt wurde, sondern von einem sehr bekannten Designer und Art Director, nämlich Storm Torgerson. Und ich habe den, ehrlich gesagt, den Namen noch nie vorher gehört. Aber ich bin mir ganz sicher, dass du...
Gut, dann kann ich das jetzt auch gut zugeben.
Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du mindestens eins seiner Cover kennst, für das er verantwortlich ist. Das hat er nicht selber gezeichnet, aber er hat das Design und die Idee dazu gehabt. Und zwar hat der ist Brite und hat in den 70ern und 80ern vor allem sehr viele Cover für ganz viele bekannte Bands, wie zum Beispiel Led Zeppelin und Black Sabbath gemacht, aber auch für Pink Floyd. Und von ihm ist der Entwurf, der Originalentwurf zum The Dark Side of the Moon Cover.
Okay, das Prisma.
Genau. Also er hat damals in einer Firma oder in einem Designstudio gearbeitet und hat den Ursprungsentwurf gemacht und gezeichnet hat es dann ein Kollege von ihm. Aber er ist da sehr bekannt, also hat sein Leben lang ganz viele Cover gemacht und hat eben auch dieses Cover gezeichnet.
Okay. Das ist witzig, weil du jetzt, wie so ein Gehirn funktioniert, weil du gesagt hast, ein bekanntes Cover und britisch war ich sofort bei British Steel gewesen von Judas Priest, was so meine erste Idee von einem ikonischen Cover gewesen ist.
Müssen wir nochmal nachschlagen, weiß ich nicht, ob er da auch irgendwie seine Finger im Spiel hatte, aber er ist wohl bekannt.
Finger im Spiel ist an der Stelle interessant. Ja, aber es ist erstaunlich, wenn man sich da ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dass es tatsächlich Cover gibt, die man einfach kennt, ohne vielleicht auch, das war ja jetzt bei der Banane auch so, ohne eine Verbindung zum eigentlichen Kunstprodukt zu haben.
Genau. Ja, beziehungsweise es scheint ja auch für die, in dem Fall Künstler, die Cover zeichnen oder auch vielleicht fotografieren, in Anführungsstrichen so ein bisschen ein undankbarer Job zu sein, weil am Ende meistens die Band in Erinnerung bleibt oder der Künstler oder die Künstlerin in Erinnerung bleibt. Es erinnert sich ja keiner daran, wer das Cover gemacht hat, nur in ganz seltenen Fällen. Es gibt ja zum Beispiel, also gibt ja Dutzende Cover, sei es jetzt irgendwie von Marilyn Manson oder es gibt dieses bekannte Rammstein-Cover, ist das, glaube ich, mit den Zahnspangen. Oder das bekannte Cover von Nirvana mit dem Baby oder dem kleinen Kind, was im Pool schwimmt. Da kann sich ja keiner an die Künstler erinnern. Alle erinnern sich an diese Alben und an die MusikerInnen, aber niemand erinnert sich an den grafischen Künstler.
Naja, aber zumindest erinnert man sich an das Cover als solches. Ne? Viele Platten sind ja einfach auch nur beliebig.
Ja.
Also finde ich.
Ja, ja, klar. Ich glaube, wir haben ja ursprünglich auch mal über Cover gesprochen, weil man heutzutage die Cover meistens auch nur sehr klein sieht. Es gab ja eine Zeit, wo Cover noch viel größer waren, da hat man ja auch eben grafisch noch mehr davon gehabt.
Na, das ist richtig, ne? Es geht dann so ein bisschen verloren. Was eigentlich schade ist, weil die Cover, über die wir jetzt gesprochen haben, die beziehen sich ja trotzdem auf den Inhalt. Und ich finde, in vielen Fällen geben die halt auch nochmal so einen extra Input, um Inhalte aufzusaugen.
Auf jeden Fall, das sehe ich genauso, ja. Und da würde mich auch nochmal interessieren, was war denn deine also wir haben noch gar nicht drüber geredet, was du musikalisch so mit dem Album oder mit diesem Song vor allem assoziierst und vielleicht auch in Bezug zum Cover?
Naja, also ich war da, glaube ich, schon so gefühlt relativ nah dran gewesen, also weit weg von minimalistisch. Also jetzt nicht wild durcheinander, sondern schon strukturiert, aber halt weit weg von dem, was wir heute zum Anfang gehört haben. Auf alle Fälle. Ja.
Ja.
Und ich finde, also vielleicht hast du auch dann zu schnell Mars Volta gesagt, für mich ergab das ein Bild, weil ich auch andere Alben und andere Cover von denen kenne und gedacht habe, ja, das passt zu.
Ja, ja. Na gut, das muss ich mir beim nächsten Mal nochmal vornehmen, da ein bisschen geheimnisvoller zu sein. Aber was ich dir vielleicht noch als Impuls, also das, was du so beschrieben hast mit, es ist nicht minimalistisch, das sehe ich auch so. Und vor allem, was mich interessiert, ist dieses Schichten. Also da ist ganz viel übereinander geschichtet. Und das macht für mich das Interessante aus, weil ich finde nämlich, dass das musikalisch sehr schwer ist, so ein sehr geschichtetes Werk zu bauen, was trotzdem noch gut klingt und was trotzdem noch interessant ist. Also gerade, also ich finde so tontechnisch kann man da sehr viel falsch machen, wenn man Sachen übereinander lagert, die sich dann nicht mehr gut vom Ohr separieren lassen, so im Frequenzbereich. Und ich finde, das machen die sehr, sehr gut, dass sie sehr viele Schichten aufbauen, eben getragen durch teilweise so Bassläufe, die interessant sind, durch Schlagzeug, durch aber auch verzerrte elektronische Geräusche, durch eine sehr starke Gitarre und Gesang, was erstmal alles sehr klassisch ist, aber also ich glaube, der Bass spielt irgendwie zwei oder drei verschiedene Dinge auch im Laufe des Songs ändert sich das sehr stark. Und das ist was ich sehr interessant fand. Und wenn man es dann ein bisschen musiktheoretisch betrachtet, sind da wohl ganz viele Einflüsse auch aus dem Jazz dabei, aus lateinamerikanischer Musik. Und ich würde sogar sagen, was dieses ganze noisige Elektronik angeht, dann vielleicht auch eher die Brücke zu Sachen, die wir vorher gehört haben bei Velvet Underground oder eben auch aus dem Harsh Noise, wie es der Toshimaru Nakamura gespielt hat.
Wobei ich zugeben muss, dass ich Mars Volta immer so als tatsächlich als Rockband wahrgenommen habe. Gar nicht so als elektronisch.
Ja, schon. Das ist schon das Primäre, aber das trägt ja zu diesem Schichten bei. Also, dass da eben im Hintergrund trotzdem noch was passiert. Und der Jeremy Ward, der hat hauptsächlich nur sich um die Elektronik gekümmert und war aber vollwertiges Bandmitglied. Auch zu diesen Aufnahmen. Und wie gesagt, da geht es eben um, ja, ich würde sagen, fast um Stimmung. Also um nochmal so, also ein bisschen wie im Film, da hat man ja auch ganz häufig, man hat ja in einem Film ganz selten Stellen, wo überhaupt keine, in Anführungsstrichen, Musik oder kein Soundtrack läuft, sondern man hat das immer, und wenn es nur ein ganz leichtes Geräusch ist, als Stimmungsmacher. So sehe ich das hier ein bisschen.
Okay. Das Spannende ist ja, dass Mars Volta sich mal aufgelöst hat und wiedergefunden hat, auch mit teils neuen Leuten. Und dass es ja trotzdem immer noch irgendwie so klingt. Also dass das auch so was sehr Prägnantes hat, dass man sagen kann, jawohl, man erkennt die Band.
Ja, da kenne ich mich selber gar nicht so aus. Ich weiß nur, dass der Sänger eben da sehr viel Einfluss, oder Sänger und Gitarrist sehr viel Einfluss haben. Und vor allem auch konzeptionell. Ist aber tatsächlich spannend, also da kenne ich mich nicht so ganz so gut aus. Ich weiß nur, dass schon eben in diesem in dieser Gründungsphase ist da sehr durcheinander ging. Eben der Jeremy Ward ist dann noch, also hat das Album noch mit aufgenommen, ist dann aber gestorben. Die Bassistin, die sie hatten, muss jetzt gleich nochmal nach dem Namen schauen, die musste während der Aufnahmen aussteigen, weil ihr Vater gestorben ist und sie sich da irgendwie um die Familie gekümmert hat. Dafür ist der Flea eingestiegen, der Bassist der Red Hot Chili Peppers. Und so ging das wohl in den Folgejahren hin und her, also mit vielen Ein- und Ausstiegen. Aber wenn das tatsächlich so ist, dass sie da trotzdem so eine Art Fingerabdruck behalten haben, dann ist das ja spannend.
Und Fun Fact, so am Rande, weil das macht es für mich auch nochmal irgendwie nett. Linda Philomen Tsungui spielt jetzt Schlagzeug bei Mars Volta, die war früher nur Tourmusikerin, ist jetzt festes Mitglied. Okay. Die ist aus Plauen.
Echt? Okay, krass.
Ja, okay. Die ist in Plauen geboren, musste dann ihre spätere Kindheit in Hof verbringen. Aber du siehst, man kann was werden.
Kriegt man die zum Interview?
Ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Also die tourt mit mehreren Bands tatsächlich. Ich kenne die auch hauptsächlich aus dem Internet. Und okay. Das ist einfach irgendwie eine super coole Person.
Okay, das finde ich spannend. Da müssen wir nochmal drüber reden.
Sehr total offen ist die und halt auch eine, die so auch Frauen empowert, sich gerade in so einem Geschäft, ich glaube auch als Schlagzeugerin hast du es nicht ganz leicht dort, da auch irgendwie ihre Fußstapfen zu hinterlassen. Also die ist cool.
Krass, ja. Also da müssen wir nochmal intensiver drüber nachdenken, wie wir die für diesen relativ unbedeutenden Podcast gewinnen. Aber finde ich super spannend.
Also mich würde das auch interessieren, wie ein Lebensweg funktioniert, dass man da quasi zu so einer Band kommt und bleibt.
Ja. Na cool. Genau, also das wäre zumindest von meiner Seite jetzt erstmal die Klammer für heute. Mhm. Und vielleicht schaffen wir es ja dann demnächst bei Mars Volta nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen.
Naja, also das ist eine Band, da lohnt sich's, glaube ich, auf alle Fälle. Und wenn du da mit dem Kopf erstmal in diesem Karnickelloch drin steckst, dann siehst du ja auch wieder ganz viele Verzweigungen, was da alles so abbiegt.
Ja.
Na, lieber Christopher, vielen Dank. Es war total schön.
Ja, sehr gerne. Das freut mich sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon bald zur nächsten Aufnahme wiedersehen und dass wir alle unsere HörerInnen dann auch bald wieder mit an Bord haben.
Alle 25.
Genau.
Ich freue mich über jede einzelne Person, echt.
Ich mich auch. Bis bald.
Tschüss. Na dann. Bis bald. Tschüss.